Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Radsport-Podcast, der ohne gute Vorsätze ins neue Jahr startet.
Und eigentlich der Podcast, der im One-Take aufgenommen wird heute.
Das heißt, alle Outtakes, die wir produzieren, bleiben drinnen?
Uncut heute.
Wie geht's dir? Bist gut ins neue Jahr gestartet? Hast schon alle guten Vorsätze über Bord geworfen? Oder bist noch dabei, früher aufzustehen, früher schlafen zu gehen, mehr zu trainieren, gesünder zu essen und was man sich sonst alles vornimmt?
Früher aufstehen, das hat sich durch meinen Arbeitsalltag eigentlich eh selbst reguliert. Ich stehe wieder früh auf, aber ich stehe immer noch früher auf, da hat sich nichts geändert dran. Trainieren würde ich schon gerne eine Spur mehr, aber da bin ich noch dran. Das habe ich noch nicht über Bord geworfen, aber es ist auch noch nicht so lange her.
Und wie schaut es mit der gesunden Ernährung aus?
Die gesunde Ernährung ist on track, würde ich sagen. Also ich habe jetzt meine schöne Athletic Greens Keramikdose von den Keksen geleert und wieder mit AG1 befüllt und bin bereit, jeden Tag in der Früh vor der Arbeit meinen grünen Smoothie von AG1, vormals Athletic Greens, zu trinken.
Ist der Name geändert worden zu deinen Ehren auf dein Feedback hin?
Nicht auf mein Feedback, aber das Rebranding Athletic Greens ist jetzt AG1, beziehungsweise das Produkt, das wir da immer wieder anpreisen, heißt jetzt AG1 von Athletic Greens. Und ich glaube, da haben sie auch ein bisschen auf den deutschen Markt reagiert, weil es einfach leichter von der Zunge geht als das schwierige TH. Aber das Angebot bleibt natürlich das gleiche. Wenn du über www.athleticgreens.com/sitzfleisch ein AG1-Abo abschließt, bekommst du den wunderschönen Keramik-Tegel, den man auch super als Keksdose benutzen kann, auch weil er luftdicht abschließt. Oder du füllst das mit AG1 und stellst das in den Kühlschrank, dafür ist es eigentlich gedacht und so erfüllt er seinen Zweck am besten. Und du bekommst einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und neu K2 und 5 praktische Travel Bags. Wenn auch du den Vorsatz hast, dich gesünder zu ernähren, dich fitter zu fühlen, dich wohler zu fühlen, dich besser zu regenerieren, dann hol dir jetzt dein AG1-Abo von Athletic Greens unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für die vielen Zuschriften und das Feedback, was wir nach unserer letzten Folge erhalten haben. Sehr viele gute Ideen für Gesprächsgäste und auch für Themen. Wir nehmen uns das zu Herzen und setzen da sicher in den nächsten Monaten einiges davon um. Und besonders gefreut hat mich die Zuschrift eines männlichen Hörers, der gesagt hat, er braucht bitte mindestens einmal in der Woche und mindestens eine Stunde lang den Sitzfleisch-Podcast, weil er ist dafür verantwortlich, dass der Boden gewischt wird und dass Staub gesaugt wird. Und Flo, ich glaube, das müssen wir echt mit aller Konsequenz unterstützen, weil wenn Männer so verantwortungsvoll die Hausarbeit erledigen, dann müssen wir natürlich unseren Teil dazu beitragen, dass das so bleibt und dass nicht der Lurch einzieht im Stiegenhaus.
Die Frage ist, ob die Böden auch immer noch akzeptabel sauber sind, wenn man nur 14-tägig erscheinen. Oder ja, einfach nur wöchentlich eine halbe Stunde putzt. Das gangert natürlich auch, den Podcast aufzuteilen. Na, aber wir haben echt viel konstruktives Feedback bekommen und wirklich inspirierende Ideen. Und da werden wir wirklich viel davon umsetzen. Da waren wirklich großartige Sachen dabei, auf die wir selbst nie kommen werden. Und das bietet wirklich Stoff für noch einige Episoden und da freuen wir uns richtig drauf.
Und was ich noch richtig stellen möchte, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, ich habe zu Silvester ein Posting abgesetzt, wo ich eigentlich mit viel Humor und Selbstironie geschrieben habe, was soll ich machen, außer Obi drucken und lachen. Weil es natürlich kein feines Jahr war, aber man immer wieder das Beste draus machen kann. Und damit habe ich gemeint, es war kein feines Jahr im Sinne von der Gesamtsituation. Es wäre ziemlich absurd zu sagen, 2021 war in allen Belangen super. Aber natürlich habe ich schon eine sehr große Freude, dass es bei mir persönlich und auch beim Flo einfach bei uns sportlich so gut gelaufen ist. Und das habe ich natürlich nicht vergessen. Aber kommen wir jetzt da zum dritten Mann, der heute da bei uns im Studio steht.
Ja, und es ist ein Mann, den wahrscheinlich jeder deiner Fans kennt, ohne vielleicht, dass alle wissen, dass sie ihn kennen. Und zwar den Mann hinter der Kamera, den Mann am Schneidebrett, den Gruxy, den Jürgen.
Hallo.
Grüß dich. Hi.
Danke fürs Kommen. Es ist ja mit den Grazern immer am allerschwierigsten die Terminfindung für die Aufnahme. Da tut man es leichter, wenn jemand mit dem Rad aus München anreist, bevor wir es schaffen, einen Grazer ins Studio zu kriegen.
Wie schaut's aus? Bist du schon aufgeregt? Heute erstmals Rollentausch. Normal bist du der, der Fragen stellt und ich muss ins Mikrofon rein und heute ändert sich das einmal.
Bin ehrlich gesagt schon aufgeregt und hab mir heute vorgenommen, wie ich ins Büro geradelt bin, dass ich den ganzen Tag mich vorbereite drauf, indem ich mir alte Fotos durchschaue am Handy und Archivmaterial durchschaue und so. Dann weiß aber, wie es so oft kommt. Ich bin den ganzen Tag gearbeitet, habe eine halbe Stunde, bevor ich da hergefahren bin, 10 Minuten kurz nachgedacht, dann war ich reingeplattelt und jetzt bin ich da. Also ich schätze, wir werden das hinkriegen.
Perfekte Voraussetzung, damit es schön spontan bleibt.
Ich sag, besser vorbereitet als ich. In den meisten Folgen.
Der aktuelle Anlass, warum wir uns heute treffen und miteinander reden wollen, ist, dass endlich die Dokumentation Christoph Strasser 377, seine Race Across America Geschichte, jetzt da online verfügbar ist, weil es ist ja, voriges Jahr hat es die Premiere gegeben, leider nicht im Kino, sondern nur online. Und dann war es, glaube ich, für dich ein bisschen kompliziert, bis man das irgendwie online auf Schiene bringt und warst du noch bei Festivals dabei mit dem Film und jetzt kann man sich endlich auf Vimeo und auf Amazon Prime gegen eine kleine Gebühr anschauen, mieten oder kaufen. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir uns heute über das Thema unterhalten und über alles, was du als Kameramann, als Filmemacher mit uns schon erlebt hast, weil du warst doch im Prinzip bei allen 9 Race Across Americas dabei und bei vielen anderen Abenteuern und Radlrennen auch.
Genau.
Ja, hoffentlich bleibst du so eloquent. Aber bevor wir jetzt da über dein letztes Projekt sprechen, vielleicht ganz kurz, also du bist wirklich schon quasi seit immer dabei, vielleicht könnt ihr zwar ganz kurz erzählen, woher ihr euch kennt und wie du überhaupt Teil des Team Strassers geworden bist.
Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß nicht, wie man das schön formuliert. Die Geschichte erzählt haben wir sicher schon ein paar Mal, wenn wir irgendwo unterwegs waren. Wir haben uns beim Furtgehen kennengelernt, könnte man so sagen. Die besten Geschichten passieren beim Furtgehen. Wir haben einen gemeinsamen Freund in René. Der hat uns einmal vorgestellt bei einer Party im Orange in Knittelfeld, war's, um genau zu sein. Und der hat irgendwie zu mir gebannt, ja, du, ich hab da einen Freund, der tut Radl fahren. Der würde bei so einem Radlrennen in Amerika mitfahren. Willst du ihm nicht filmen? Ich war zwar schon selbstständig, aber nur ein bisschen mit Filmen ganz am Anfang. Also ich war eher so Werbung aus der Richtung und Grafik aus der Ecke bin ich gekommen, wollte aber schon immer Film machen. Und dann habe ich im ersten Moment gesagt, nein, mache ich nicht. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Radlfahren. Rennradlfahren interessiert mich überhaupt nicht. Und wie soll ich irgendwann in Amerika begleiten? Aber dann ich kann mich jetzt ans Gespräch nicht mehr erinnern, aber offensichtlich hat es gepasst. Und haben wir gesagt, okay, Amerika wird nicht gleich stattfinden, aber machen wir mal ein Probeprojekt. Und das Probeprojekt war dann damals der Glocknerman 2007.
Und ich weiß noch damals, ich wollte eigentlich 2008 schon beim Ram mitfahren und habe gewusst, es braucht ein bisschen Vorlaufzeit. Und habe ich dich, glaube ich, 2007 im Frühling einmal gefragt, ob du dir das nächstes Jahr vorstellen kannst. Und wir haben uns ja so grob aus der Schule kennt. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Du warst, glaube ich, 2 Klassen früher dran als ich. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, probieren wir mal beim Glocknerman, wie das gehen könnte und ob das funktioniert. Und ich weiß noch, ich habe von meinem Onkel, der einen Bauernhof hat, habe ich einen Pickup ausborgt, hinten mit der Ladefläche, da bist du oder der Peter, dein Kollege, dann mit der Kamera oben gesessen. Und es ist damals eigentlich schon beim Glocknerman echt, echt guter Film rausgekommen.
Und damit du das nicht selber machen musst, sag ich das. Der ist dann gleich beim Filmfestival ausgezeichnet worden.
Das hätte ich jetzt gar nicht gesagt, aber war eine lustige Geschichte, weil ich eigentlich nicht gewusst habe, wie man bei Filmfestivals einreicht, beziehungsweise wir dann mit dem Ram-Film, der dann später gekommen ist, mit dem ersten. Der war nicht fertig, es hat nichts zum Herz angegeben, ich wollte ihn aber unbedingt einreichen, dann haben die gesagt, ja, zeigt halt einmal, was generell so macht's. Dann haben wir einen Glocknamen hingeschickt und dann hat irgendwer angerufen und gesagt, ja, der Glocknamen-Film ist eigentlich cool. Ihr kriegt's am Preis.
Und so ist aus dem nebenher selbstständigen Werbefilmer der hauptberufliche Radfahrfilmer geworden, oder?
Werbung. Du bist ja heuer schon Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein, es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case,
ja, das ist zumindest ziemlich bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Ja, muss man sagen, hat schon länger gedauert. Also, es hat schon länger gedauert, aber es war immer das, was am meisten Spaß gemacht hat, klarerweise. Also, es war immer das, wo man sagt, da freut man sich drauf, da will man was ausprobieren. Und da kommt man irgendwo hin und erlebt halt ein bisschen Abenteuer und filmt jetzt nicht, sage ich einmal, eine Milchpackung ab irgendwo.
Da gibt's wenig Geld zu verdienen, aber viel zu erleben. Und es gibt auch das Umgekehrte, Aufträge, wo du besseres Geld verdienst, aber du vielleicht weniger Erlebnis dabei hast, oder?
Genau.
Wir waren dann gemeinsam 2009 beim ersten Ram dabei und da warst du im Prinzip auch Teil des Teams und hast das hautnah miterlebt, wie es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, wie wir nicht ins Ziel gekommen sind, wie bei der Hälfte des Rennens mit DNF, Did Not Finish, Schluss war und ich im Krankenhaus gelegen bin und ich weiß noch, es war geplant, oder das war eigentlich deine Idee, einen größeren Film zu machen. Für mich war es im Prinzip einfach wichtig, dass wir während des Rennens ein paar Videoberichte haben für YouTube, jeden Tag ein paar Minuten. Und du wolltest aber dann auch einen größeren Film draus machen. Und dann ist das halt in die Hosen gegangen, wir sind nicht ins Ziel gekommen. Und für mich war dann eigentlich klar, daraus wird nichts werden. Und dann haben wir uns ein paar Monate später mal getroffen und du hast gesagt, doch, es wird schon den Film geben. Der hatte dann Across geheißen. Und ich war da im ersten Moment ziemlich fertig. Ich habe mir halt gedacht, was willst du aus einer Niederlage, aus einem Ausscheiden einen Film machen? Das ist ja eine depperte Geschichte. Du hast aber mich dann davon überzeugt, dass das eigentlich sehr faszinierend sein kann. Und die Aufnahmen waren dann wirklich cool. Weißt du noch, wie das Jahr für dich gelaufen ist? Also so beim Rennen, das alles so mitzuerleben? Und hast du schon die Idee gehabt, wie dann der Film ausschauen wird?
Also die Idee zum Film habe ich, glaube ich, gar nicht gehabt, vorwärts, weil beim ersten Mal weiß man ja überhaupt nicht, was kommt und ist eigentlich mega aufregend alles und das war schon extrem cool. Also das beim ersten Mal, das war schon ganz, ganz was Besonderes, was man nie vergisst, sage ich mal, weil man ja nicht weiß, man weiß gar nichts, ne? Allein von der Anmeldung dort, vom Hinkommen da war einfach alles so faszinierend. Oder vom In der Wüste filmen vorher und das Ganze drumherum. Und ich meine, da kommen da dann ja die Ideen, glaube ich, unterwegs. Das heißt, unterwegs kommen dann viele Ideen, aber da habe ich jetzt immer noch nicht drüber nachgedacht, wie macht man einen Film, sondern eher am Schneidetisch danach. Und was viel eingespielt hat, war ja sicher das, dass wir zum Film den Michi Hausberger dazu genommen haben, der ja wirklich klassischer Werber, Texter und sehr kreativer Kopf ist, wo ich gesagt habe, ob er ein bisschen über den Text drüber gehen könnte, den wir schreiben. Und aus dem ist dann eigentlich dieser, ich sage jetzt einmal, experimentelle, philosophische Stil geworden, wie er bis heute blieben ist und was die Filme, glaube ich, besonders macht.
Du hast es so nonchalant in einem Nebensatz erwähnt, täglich ein paar Minuten YouTube. Und als damals noch Außenstehender muss ich ja sagen, ihr zwei habt mit diesen täglichen YouTube-Episoden, was 2009 ist jetzt nicht ewig her, aber wirklich die Medienarbeit bei diesem Rennen revolutioniert. Es hat es ja vorher in dieser Art und Weise überhaupt nicht gegeben.
Genau, ich habe ganz das Gleiche gedacht, wie du das zuerst gesagt hast, dass du sagst, ja, so diese Clips, was wir da nebenbei machen, das hat sich eigentlich über die Jahre auf Vollgas etabliert. Also erstens machen das jetzt viel, viel Leute und bei mir in der Firma ist jetzt sogar, dass wir sowas für andere Sachen auch machen. Also so dieses episodenhafte Erzählen von Geschichten, das will jeder und überall. Und wenn man jetzt zurückdenkt, ist eigentlich das RAM 2009, das war ja Season 1, Episode 1. Das ist ja richtig geil, oder? Und jetzt haben wir, wie viel haben wir? Season 14 oder so irgendwas? So viele Seasons haben wir eigentlich, so viele Videoserien haben wir eigentlich bei Abenteuern gemeinsam produziert. Und das stimmt schon, ja. Das ist schon extrem cool.
Also ich meine, das war natürlich deine Leistung, weil du hast dir das dann auch von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Du hast dich dann bei den nächsten Teilnahmen im Vorfeld schon Text geschrieben und ein bisschen Drehbuch geschrieben und welche Themen müssen behandelt werden und wie wird das Intro sein und das alles vorbereitet. Da hast du natürlich von Jahr zu Jahr die wahnsinnig viel verbessert. Und die 14 Staffeln, das war wirklich, wenn man das jetzt zusammenrechnet, wo du überall dabei gewesen bist, auch in Australien, bei der Durchquerung von Perth nach Sydney, beim 24-Stunden-Rekord in Kränchen, beim 24-Stunden-Rekord in Berlin, beim 24-Stunden-Rekord jetzt in Zöldweg. Und das gibt quasi 14 Videoserien und das sind dann natürlich alle noch auf YouTube zu finden, auf meinem Kanal und auf deinem Kanal und bietet sich ja super gute Unterhaltung, wenn man jetzt im Winter am Trainieren ist und irgendwann vielleicht von der Zwift-Fantasiewelt einmal Abwechslung braucht oder so.
Genau, weil ich glaube auch, dass diese Berichte sind vielleicht auch notwendig in Fernsehnachrichten, aber das ist nicht das. Wir wollen ja eigentlich immer was machen, wo wir sagen, da sitzt wer daheim und sagt, Alter, wie geil ist denn das? Das ist eigentlich immer das Ziel von unseren Sachen, was wir machen, denke ich mal.
Habt ihr euch vor 2009, habt ihr euch da überlegt, wie die Medienarbeit ausschauen kann, ausschauen soll, oder seid ihr da komplett blauäugig an das rangegangen?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das vom Christoph gekommen ist.
Wir haben uns nach damaligen Wissensstand, so gut wie es geht, ein Konzept überlegt. Also wir haben gewusst, es soll möglich sein, dass der ORF, dass für die Sportnachrichten Material da ist, dass für die YouTube-Clips, für die Webisoden Material da ist und wie man das dann technisch irgendwie abwickelt, also das hast du dann ja im Prinzip miterlebt. Die meisten Sachen kann man vorher nicht planen. Die erlebt man beim ersten Mal einfach nein. Dass zum Beispiel bei die Fastfood-Restaurants gratis WLAN gibt, sonst hat es irgendwie keinen Internetzugang geben, oder? Und dass das TV-Material irgendwie noch geschickt worden ist mit einem USB-Stick und dann irgendwo anstecken und versenden, was ewig gedauert hat, wo man jetzt irgendwie schon überall in jedem Auto einen Hotspot mit WLAN hat. Also auf die Sachen haben wir sich nicht vorbereiten können damals.
Genau, das hat zeitweise richtig weh dann. Erstens einmal die Datenrate, was wir da geschickt haben, heutzutage so geht ja, das nimmt er nicht einmal mehr. Dabei hat das echt nicht schlecht ausgeschaut, wenn er so nicht am Steiermark heute Bericht zum Beispiel war. Aber ich sage Hausnummer, waren das 150 MB zum Hochladen, haben wir bei McDonald's stehen bleiben müssen, 4 Stunden. Das hat einmal keiner eingerechnet vorher, weil das Medienteam ist ja nicht zum Spaß dabei und macht halt 4 Stunden Pause, sondern du musst ja dann wieder auffüllen und wieder nachfahren. Aber dann war es so, na, 98%, nur 10 Minuten, noch, und dann kommst du nicht mehr weg. Aber da muss ich immer schmunzeln, wenn ich so Geschichten habe vom Wolfgang Fasching, der sagt, er hat seinerzeit auch Medienarbeit gemacht und die haben einfach ein Band mit FedEx heimgeschickt. Der Kameramann hat das Originalband aus der Kamera rausgenommen, in ein Kuvert gesteckt und heimgeschickt mit FedEx. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Liga, da waren wir schon in der Zukunft.
Und vor allem, wenn du 4 Stunden bei McDonald's warten musst, hast du schon 2-mal gegessen und ihr ist wahrscheinlich richtig schlecht, oder?
Ja, genau.
Bei der nächsten Teilnahme, beim Ram 2011, hast du ja dann quasi noch größer gedacht. Der Glockenmann-Film ist super angekommen, der Across-Film ist super angekommen und dann war für 2011 deine Idee, viele Rennen miteinander zu verknüpfen, mehrere Sportler miteinander in einer Geschichte zu verknüpfen und da war das Ram 1 von 6 Rennen, die in dem Film vorgekommen sind. Ganz kurz vom Film, der 2011 entstanden ist.
Der Film 2011, der ist jetzt eigentlich ja nicht entstanden, weil die anderen zwar so unter Anführungszeichen erfolgreich waren, sondern weil man wirklich den inneren Antrieb gehabt hat und man gesagt hat, jetzt habe ich so viele coole Leute kennengelernt. Also es gibt so viele coole verschiedene Ultra-Radsportler, das gehört ja mal gezackt, weil viele Leute haben mich dann immer angeredet und haben gesagt, ja, Dani Wies, sicher, der hat ja 10 Sponsoren drauf. Oder der Christoph, der hat ja 10 Sponsoren drauf. Ich meine, der lebt halt davon und das ist halt, sobald der Sportler ausschaut wie ein Profisportler und 5 Logos drauf hat, dann ist ja das sowieso für den alles leicht und der braucht nur Radl fahren. Und da habe ich mir gedacht, das gehört irgendwann einmal klargestellt. Und da habe ich dann eben mit dem Michi, mit dem Hausberger gemeinsam gesagt, okay, suchen wir mal ein paar Radlfahrer und ein paar Rennen aus, die wir filmen könnten. Haben dann, glaube ich, 15 Leute sogar besucht vorab. Da habe ich noch ein paar Interviews, aber gute, weil von jedem habe ich so 1-2 Stunden Interview gemacht. Vorab als Casting quasi und 6 sind es dann geworden zum Schluss. Ja, bei der Recherche damals sind wir draufgekommen, dass zum Beispiel der Andreas Niedrig, der in Deutschland sehr bekannt war, den hat sogar einen Kinofilm gegeben, dass der zum Beispiel erstmals beim Race Across America mitfahren will, haben wir ihn kontaktiert, haben gesagt, wir sind auch dabei, vielleicht legen wir das irgendwie zusammen und da ist gleich auf, die haben wirklich gleich Interesse gehabt, dass ich gesagt habe, sie haben gesehen, was wir so gemacht haben, taugerner, machen wir doch was zusammen. Der Edi Fuchs ist ja auch Steirer, wie man gewusst hat, der fährt gute Ergebnisse ein, ist beim Bundesheer, ist ein interessanter Ansatz. Bernhard Steinberger, ein Bauernbub, wenn man so sagen will, genau, aus Bayern, jetzt auch ohne Sponsoren und alles, der richtig hart arbeiten muss am Bauernhof daheim, haben wir dabei gehabt. Dani Wüs war sowieso und ist sowieso Legende, legendär und super sympathisch und super nett, wenn man mit ihm redet. Wen haben wir denn noch gehabt? Jetzt fehlt mir einer. Valerio Zamboni, natürlich. Valerio Zamboni. Ach, da müsste jetzt der Michi da sein, der Hausi quasi, und die Geschichte erzählen. Weil den haben wir in Texas kennengelernt. Wir haben nämlich in Texas einmal ein Rennen gefilmt für It's All About. Die Geschichte jetzt, wie es dazu gekommen ist, wäre jetzt viel zu lang zu erzählen, aber sagen wir mal, wir sind aus Versehen nach Texas gekommen und dort da 600, und wir haben glaubt, 1000 Kilometer Rennen zu filmen. Dann war es nur 600 Kilometer Rennen und unser Athlet ist nicht gekommen. Dann haben wir es trotzdem gefilmt und ich war krank, ich habe irgendwie Schüttelfrost gehabt und so von den Klimaanlagen und dann Valerio Zamboni haben wir vorher kennengelernt und der hat den Hausi eingeladen zum Essen in ein Schloss. Genau. Und da ist dann irgendwie aufgekommen, ja, das ist ein super cooler Typ und dann haben wir halt gesagt, ja, und Millionär nebenbei und das haben wir dann gesagt, ja, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit im Film. Das passt gut, ne? Der hat auch natürlich ganz einen anderen Antrieb, warum er das macht.
Habt ihr ihn in Monaco einmal besucht? In seinem Wohnort?
Natürlich, ja. Wir waren, jetzt lache ich deswegen, nicht weil das prinzipiell so lustig ist, sondern weil ich dann immer sofort sein Büro vor mir sehe. Also mitten in Monaco quasi super geiles Büro. Und ein Raum war einfach alles mit Chlorlack, ganz schöne weiße Möbel. Und da ist einer drinnen gesessen. Dann sage ich, was macht der da? Sagt er, seine Radl einstellen. Und dann hat er die Kastel aufgemacht. Also mitten in einem ganz normalen Büro und in die Kastel waren einfach 20 Laufrädergarnituren drin und Rennradl und. Und ja, das ist ganz ein witziges Erlebnis gewesen. Und vor allem auch dort halt Trainingsszenen mit ihm filmen und so, das ist schon cool auf der Formel-1-Strecke.
Sag uns jetzt bitte noch, bei welchen Rennen ihr da mit dabei wart.
Also bei It's All About 2011 waren wir dann bei Race Around Slovenia, da waren wir ja öfter dabei. Ich kann mich erinnern, wir sind sogar zum Üben einmal, glaube ich, vor dem Glocknerman, kann das sein? Oder vor dem Ram haben wir die auch einmal gefilmt dort. Wir haben das aber so begleitet dort. Also Race Around Slovenia, die Tortur.
Race Around Slovenia war quasi mein Rennen, ne? Das war im Prinzip das, was mir zugeteilt worden ist. Und die Tortur war dann mit dem Dani Wies, oder?
Genau, Tortur mit Dani Wies, quasi sein Heimrennen, wo wir glücklicherweise ja das offizielle Medienteam geworden sind. Ich glaube, durch unsere gute Arbeit vorher haben wir ja 5 Jahre, haben wir offiziell die Medienarbeit von der Tortur machen dürfen, was echt cool war, weil es wirklich extrem schön war dort. Dann Race Around Ireland. Wunderschön. 3-mal dort gewesen und 3-mal hat es geregnet. Genau. Immer Vollgas. Ab und zu nur ein bisschen.
Mit dem Valerio, ich kann mich erinnern, die Szenen im Film so legendär, wo Gap of Dunlow oder so ähnlich, irgendwie ganz eine der steilsten und windigsten Passagen, wo der Regen waagrecht auf die Fahrer peitscht und der Wind bläst und die Leute schirmen das Radl bergauf und werden dabei vom Wind fast umblasen. Also ich bin ja dann daraufhin, weil ich das in dem Film gesehen habe, 2 Jahre später selber in Irland mitgefahren und das war wirklich wahnsinnig beeindruckend. Die Wetterelemente, die man dort erlebt, waren sehr speziell, sehr schwierig, aber das Rennen hat dort wirklich sowas Einzigartiges von der Umgebung, von der Natur her. Und da warst du selbst auch mal aktiv, weil das will ich mir auch kurz erwähnen, dass du selber auch Rennradl fährst und auch mal in einer Viererstaffel beim Race Around Ireland mitgefahren bist.
Genau, einmal haben wir es zu viert probiert. Wir haben es gemacht, wir haben es gemacht, kann man sagen, ne? Genau, als wirklich Hobbyisten. Jetzt hupfen sich ein, zwei auf gerade daheim aus unserem Team, die nicht so Hobbyisten wie ich sind, ne? Genau, aber genau, wir haben es quasi selber ausprobiert. Ich muss sagen, das war richtig zack. Also das war fast das Zackste. Wenn du sagst, echt am Radl sitzen und immer der Tunnelblick, weil es immer nur regnet und mir ist vollkommen, dann war es 24 Stunden finster. Noch dazu. Zum Filmen wollte ich noch was dazu sagen. Das ist nämlich lustig, da gibt es so ein geiles Foto. 2011, ich habe die Kamera einfach abgeklebt. Es war wie Unterwasserkamera. Es war einfach jeder Knopf war zugeklebt mit Gaffer, außer der Record-Knopf und der Schärfering. Also das war einfach nur Überleben, weil du hast einfach nicht mehr, wenn es da mit Regenschutz gearbeitet hätte, es war einfach sinnlos. Es war einfach unmenschlich. Aber unmenschlich lustig, muss man jetzt sagen. Also die Iren, da würde ich jederzeit wieder hinfahren. Das ist einer der liebsten Veranstalter für mich.
Dann habt ihr noch den Edi beim Race Around Austria begleitet.
Ja, den Edi Fuchs haben wir bei seiner Siegesfahrt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es sein erster Sieg war, aber den haben wir bei seiner Siegesfahrt rund um Österreich begleitet, ja.
Und das RAM-Projekt ist dann gescheitert, oder?
Nein, das RAM, ja, wie man es nimmt, also scheitern klingt jetzt echt schlimm. Andreas Niedrig wollte es fahren, war schon super trainiert und hat sich aber wirklich kurz davor, es waren schon alle dort, wir haben das Team schon getroffen und alle vor Ort, hat sich kurz davor ganz schwer verletzt am Knie mit Operation und alles, hat dann nicht fahren können und ich finde, sie haben echt super reagiert, weil anstatt dass sie gesagt haben, Abbruch und alle fliegen wieder heim, haben alle, die drüben waren, gesagt, okay, wir machen ein 8er-Team. Und in dem 8er-Team waren definitiv keine Radlfahrer dabei. Also es waren Radlfahrer dabei, jetzt wird schon wieder irgendwie aufhupfen irgendwo. Genau. Aber da waren auch Menschen dabei, die jetzt natürlich, oder keiner hat sich darauf vorbereitet in dem Sinne. Und das ist dann schon spannend. Also auch zu 8 sind 5000 Kilometer immer noch weit. Und das musst du dann einmal logistisch durchdenken, wenn alles auf einen Einzelfahrer ausgelegt war vorher.
Das war wirklich komplett spontan, oder? Die haben ein paar Stunden oder Tage vor dem Start entschieden, sie fahren jetzt zu 8 und haben irgendwie das noch mit der Rennleitung geklärt, oder? Dass das irgendwie von der Nennung her quasi funktioniert, von der Registrierung. Wie war das mit den Rädern? Ich meine, da hat Andreas Niedrig hat sein Radl schon drüben gehabt.
Ich glaube, dass noch jemand ans mitgebracht hat, oder zwei, die was halt noch ganz spät nachgekommen sind und die Trikots müssen uns alle seine angezogen haben. Als ob das jetzt passt hat oder nicht, da wird schon beim einen oder anderen ein bisschen geflattert haben.
Oder gespannt. Genau. Und wahrscheinlich beim Radl oder beim Fahrerwechsel Sattel umstellen, oder?
Genau.
Je nach Körpergröße. Genau. Ein Traum.
Ja.
Mein Herr, du hast wirklich einiges gesehen in der Ultraszene, was wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Du warst auch mit Wolfgang Fasching. Jetzt hast du Nordamerika, Russland und Australien durchquert. Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder anders gefragt, was sind so die krassesten Unterschiede?
Genau, das ist eine gute Frage jetzt. Weil wenn ich in Australien denke, ist immer die erste Erinnerung irgendwo aussteigen und der Flipflop klebt am 50 Grad Asphalt. Und irgendwie kann ich mich jetzt im Nachhinein gar nicht erinnern, dass da irgendwo eine Raststation oder irgendwas war. Mir kommt vor, wir sind aus der Stadt außen und sind in einer anderen Stadt angekommen.
Eine Woche später.
Eine Woche später, ja. Genau, also hat mir viel getaugt, viel Schein, Perth und Sydney, total Schein, aber es war einfach eine einzige Hitze und lange Geraden. Russland ist wieder ganz eine eigene Abteilung. Da ist mir sehr monoton vorgekommen. Ich muss aber sagen, ich bin nur 5000 Kilometer mitgefahren. Dann hat der Kollege übernommen, der Florer Kreis. Aber 5000 haben wir echt gereicht in Russland. Also es war extrem zach, weil einfach kein Mensch Englisch redet. Du hast immer nur mit Dolmetscher irgendwo hingehen können und es war auch so ähnlich. Wo gehst du hin? Und das war ein ganz anderer Flow, sage ich mal, wie bei uns jetzt beim Ram. Das war so mit Übernachten in Hotels. Wobei Hotel, da hat man jetzt vielleicht die falsche Vorstellung, wenn man an ein russisches Hotel denkt. Erstens war es einmal eine Meisterleistung der Organisation, dass die das geschafft haben. Die haben nie gewusst, wann ist man wo. Dass dann auf einmal sagen, okay, da ist nur eine Pension für 25 Leute. So groß war das Team circa. Da habe ich ihn unterbringen in irgendeinem russischen Dorf. Genau, also das war einfach ganz eine andere Abteilung. Und Amerika ist Amerika. Das ist einfach ein Traum, finde ich. Also, wenn man Amerika mag, und ich gib's zu, ich mag's. In dem Sinn, genau, die unendlichen Weiten und was man da alles sieht.
Ich habe schon einmal die Geschichte erzählt von dir, wie es war bei meinem ersten Ram. Wir haben uns ja vorher schon immer wieder, sind wir uns über den Weg gelaufen und so groß ist die Ultraszene nicht und dann sieht man sie und dann kennt man sie und aber so richtig gemeinsam im Team waren wir dann bei meinem ersten Ram 2015 und da warst du schon ein bisschen vorher dort, ist dir die Drohne abgestürzt. Dann bist du nach L.A. gefahren und bist zurückgekommen, hellauf begeistert, komplett aus dem Häuschen. Du hast einen Drohnenshop gefunden. Und mein erstes Bild war natürlich, ja, okay, es ist irgend so ein kleiner Hinterhofladen, wo es 3, 4, 5 Ersatzteile gibt. Und du hast gesagt, nein, das ist ein riesiger Supermarkt. Das ist größer wie jeder Elektronikmarkt, den es bei uns gibt. Und da gibt es nur Drohnenteile.
Wenn wir da vom Land, ne, in die große Stadt kommen, sind wir gleich mal begeistert von was. Das klingt jetzt wie so eine schöne Erinnerung, war aber gar nicht so eine schöne Erinnerung, wenn man die neue Drohne wo reinlässt. Aber die coolere Geschichte ist eigentlich an dieser Geschichte. Das Coole ist, finde ich, dass da das mit den Drohnen ja eigentlich erst angefangen hat, was ja eigentlich unglaublich ist. Weil wenn man denkt, wir haben da Across und die Zolle baut, 2009, 2011, oder bei dem Russland, das war 2014 bei uns, da haben wir eigentlich keine Drohnen noch mitgehabt. Und die Drohnen, was gegeben haben, haben ja elendige Bilder gemacht. Und nichtsdestotrotz war es eigentlich immer cool, weil heute wird ja das fast ein bisschen überreizt, überstrapaziert, sage ich mal. Ne? Jetzt ist, glauben wir, okay, wenn es 15 Drohnenbilder hintereinander haben, dann ist es ein geiler Film. Und ja, ich glaube, wir haben das immer fein garniert, nur mit schönen Bildern bis heute. Ja.
So hat sich die Technik auch von dir immer weiterentwickelt, weil ich weiß noch, bei dem ersten Jahr, ich glaube, es war 2013, wo du mit der Drohne unterwegs warst. Da hast du ja noch ein eigener Mann mit, der quasi nur für die Drohne zuständig war und da war das Drohnengerät riesengroß und nicht einfach zum Steuern. Und mittlerweile sind die wirklich klein, leicht, agil und du kannst das selbstständig jederzeit im Prinzip auch bei schlechtem Wetter steigen lassen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, einmal hast du selbst noch eine größere Drohne mitgehabt vor einigen Jahren und wir waren in Borrego Springs. Ich war trainieren, du wolltest ein paar Aufnahmen machen und du hast irgendwie den Modus gehabt, wenn die Batterie schwach wird, kommt die Drohne wieder selbstständig zurück. Aber leider auf direkten Wege. Und ich glaube, da ist eine Palme im Weg gestanden, kann das sein. Und dann hat sie irgendwie einen lauten Duscher gemacht und dann sind die Einzelteile von der Palme zum Boden gefallen. Und dein Gesichtsausdruck war nicht sehr erfreut.
Also, das schaut jetzt überhaupt nicht gut aus, gell? Für mich. Ich sag's gleich, das waren ganz die Anfänge. Und ich sag's gleich, ich habe nicht das gemacht, was jeder Mensch machen soll. Read the fucking manual. Hauptsache frisch aus der Schachtel holen und wir fliegen einmal, bis der Akku leer ist. Ja, ich glaube, dass danach, das war mit dem LA-Fahren-Ersatzteile kaufen. Ist passiert. War hart zum Lernen, vor allem weil das Ersatzteil, das ging jetzt auch so schön, dass da in LA so einen coolen Store gibt, weil LA ist groß. Das heißt, du fährst dann für ein kleines 5-Euro Ersatzteil einmal 3 Stunden durch ganz LA, dass du sowas findest. Also ja, so war das am Anfang, ja.
Inzwischen hat sich dieser Drohnentrend ja eigentlich so weit durchgesetzt, dass Drohnenflüge in diversen Ländern schon relativ streng geregelt werden. Und wir zwar haben ein Erlebnis gehabt in Borrego 2019 mit den Park Rangern. Da ist uns kurz das Lachen vergangen. Es war weniger lustig, wie wir da in Straps beim Training ein bisschen gefilmt haben mit der Drohne.
Ich glaube, war das eine Park Rangerin, oder?
Ja, also genau, sie waren zu zweit. Ein Park Ranger und eine Rangerin.
Ja, genau, genau. Ja, es ist in Amerika einfach nie witzig, gell, wenn ein Polizist oder Ähnliches vorbeikommt. Also sie lächeln selten. Und was natürlich extrem, was einen extrem nervös macht, ist, dass der Finger lang am Abzug und erklärt halt, ja, ob das deine Drohne ist. Ja, ist schon meine. Die war jetzt zum Landen. Und dann habe ich natürlich probiert, Zeit auszuschinden, weil das war gerade das beste Bild überhaupt. Und habe so dann als, ja, ich muss da aber noch quasi Schleifen zurückfliegen. So auf die Art, als ob die Leute nicht eh alle wissen, dass man da gerade zurückfliegen muss. Und sie hat halt immer, now, land, now. Es war schon zum nervös werden. Natürlich ein Naturschutzgebiet. Aber wir haben dort jahrelang gefilmt. Eigentlich sind wir schon sehr rücksichtsvoll, sage ich einmal. Und nein, es war alles gut gegangen. Also sie hat nicht entsichern müssen.
Ja, also ich war super nervös, weil sie auch so sofort sich zur Seite gedreht hat, Waffe von uns weg, aber den oberen Bügel über den Holster, der war schon offen, die Hand war griffbereit und ich meine, wir sind mit einer Drohne durchs Naturschutzgebiet geflogen, aber da kannte sie keinen Spaß und die Aufnahmen haben wir dann noch vor ihren Augen löschen müssen.
Genau, aber ein, zwei haben schon einen Weg eingefunden in die aktuelle Doku.
Wir haben ja dann noch Glück gehabt, weil das Auto ist ja so gestanden mit dem Kofferraum zur Straße und dieser Hügel, den der Straps im Training gefahren ist, den sieht man oft in deinen Filmen, das ist dieser extrem langgezogene Hügel, wo man wirklich schon von ewig den Radfahrer kommen sieht und da ist im Kofferraum die Kamera, die große, die riesige Kamera am Stativ gestanden und war auf Record und die ganze Szene, unser Gespräch da mit den zwei Rangern war dann drauf, aber geistesgegenwärtig hat irgendjemand dann doch den Kofferraumdeckel zugemacht, weil ich glaube, dann wäre es nur einmal eine Spur ungemütlicher geworden.
Genau, ist alles im Archiv, in den endlichen Race Across America Archiven von Crooks.
Es hat aber noch mehr Geschichte gegeben, oder? Weil 2011 war ja der Michi mit dir in Amerika beim Team Andreas Niedrig und er ist ja sowieso schon jemand, der nicht gern fliegt und jetzt war schon mal die Anreise für ihn ziemlich eine Strapaze mit Flugangst im Flieger zu sitzen so lang und er hat dann irgendwann mal versucht, ein bisschen Zeit gut zu machen, oder? Nach einem längeren Stopp und dann hat er irgendwie ein Problem gehabt mit der Geschwindigkeit oder mit der Höchstgeschwindigkeit.
Ah ja, das war richtig ungut, weil Karlsbad war's, also ein bisschen südlich von Oceanside, haben wir einen Radfahrer gesucht, der hat gesagt, er geht trainieren und wir sollen ihn filmen, dann haben wir ihn aber nicht gefunden und dann haben wir gesehen, dass wir schon zu spät sind, ich weiß jetzt gar nicht für was und sind wir halt einfach ein bisschen schneller zurückgefahren und wieder ein netter Polizeibeamter an die Tür geklopft, ans Fenster klopft, Scheiben runter, Hand an der Pistole natürlich und das war aber todernst dann, also der hat uns da erklärt, dass der Michi da quasi Amerikaner, das Leben von Amerikanern bedroht hat gerade als Ausländer da und das wird quasi ein Nachspiel haben. Ich kann mich jetzt an die Summe nicht mehr erinnern, um das dann gegangen ist, das hat er halt geschrieben gekriegt, aber er hat sie aussuchen können. Er hätte entweder zu Gericht kommen müssen, aber während dem Ram dann, oder hat glaube ich eine lebenslange Fahrsperre gekriegt für Kalifornien, also er darf nie wieder Auto ausleihen in Kalifornien.
Und eine ordentliche Summe war noch zum Zahlen, oder? Die klassische Strafzahl.
Genau, es war eine Summe, aber ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aber es wird sicher mehr wie $200 gewesen sein.
Ich würde jetzt noch fragen, Jürgen, zu etwas, was mich sehr beschäftigt, wenn ich sehe, welchen Aufwand du betreibst, wie du im Laufe der Jahre das im Prinzip alles verbessert und verfeinert hast. Und dann schaut man sich die Auswertungen an auf YouTube, wie viele tausend Menschen haben unsere Videos angeschaut, sprich die du machst. Was übrigens viel, viel mehr sind als die offiziellen Videos vom Race Across America, vom Medienteam von denen. Das ist immer ein bisschen absurd, aber das zeigt einfach, wie wichtig das, glaube ich, ist, was du immer produzierst, wo quasi auch das Race Across America dadurch viel bekannter wird. Aber dann im Vergleich, wenn der Flo Kraschitzer mit Facebook Livestream startet und das ist ungeschnitten, mit schlechter Tonqualität, pixelig, verwackelt und da sind einfach viel mehr Zuschauer. Woran liegt es? Was ist das Phänomen dahinter? Oder ist es einfach nur, weil der Flo so viele Fans hat?
Ich glaube, es ist, weil er einfach so einen geilen Schmäh hat. Fertig. Da können wir noch so Cinematic einfahren, wie wir wollen. Das ist einfach nicht zum Toppen. Ah, diese Live-Einstiege sind schon ganz was Eigenes. Das Authentische und so dabei sein, das geht ja auch noch nicht so ewig. Also erst seit es das Internet erlaubt, das ist ja schon voll cool. Und das ist natürlich auch länger. Das heißt, das läuft und die Leute oder werden dann aktiviert und sagen, das ist ja online, da kommen immer mehr dazu. Das ist ja dann nicht der 3-Minuten-Beitrag, sondern da ist man dann echt dabei. Ist schon, verstehe ich schon.
Ungeschönt, ungeschnitten und komplett mittendrin.
Kann jederzeit was passieren. Es ist ja fast gefährlicher wie das Radlfahren selber. Ne?
Fairerweise muss man sagen, dass die Facebook-Zugriffe, du kriegst ja einen View für jedes Autoplay. Das heißt, wenn du zu langsam drüber scrollst, dass das Video losgeht, hast du schon einen View kassiert. Das ist bei YouTube. Das sind dann echte Interactions.
So jetzt redet deine Arbeit nicht schlecht.
Na, aber guck mal zu deiner Arbeit. Du warst bei deinen Projekten eigentlich immer Teil der Crew. Und du hast das vorher erwähnt, seit ein paar Jahren machst du die Medienarbeit bei der Tortur. Da bist du wirklich ein externes Medienteam. Wie ist da der Unterschied? Da kommt man nicht ganz so nah zu den Fahrern zu, wie dafür hat man halt einen Überblick über das gesamte Rennen. Kannst du da ein bisschen die Unterschiede, die Vor- und Nachteile beschreiben?
Also bei der Tortur, da war ich, das war die ersten 5 Jahre. Das gibt's jetzt aber auch schon über 10 Jahre inzwischen. Für die Medien zuständig. Unterschied, offizielle Medienarbeit oder ein Einzelfahrer, meinst du jetzt, gell?
Ja.
Das Coole ist, wenn man immer in der gleichen Szene ist, dass man ja immer mehr Leute kennenlernt. Das habe ich jetzt später bei anderen Veranstaltungen, die wir filmen, auch gemerkt, dass je öfter ich es filme, umso cooler, das merkt man in den Filmen dann. Auch wenn ich der offizielle Filmer wo bin, spürt man das in die Filme oft, dass der, man merkt einfach, hey, der wird mal kriegst oder der kennt man oder den hat man schon mal irgendwo gesehen, weil man einfach ein bisschen in die Szene einrutscht. Von dem her, es hat beides was. Also ich finde, das offizielle Medienteam zu sein, ist schon extrem cool und ehrt mich jetzt immer und finde ich cool, wenn wirklich jemand sagt, wir können das machen. Wir sind sehr verlässlich und machen auch schöne Sachen und liefern dann auch wirklich viel und könnten das, glaube ich, nicht machen, wenn wir nicht so viel Ramps schon gemacht hätten. Also das dürfen wir halt nie vergessen. Also das ist quasi ein Bootcamp für Medienteams, Race Across America, weil wo sonst lernst du so unter Zeitdruck, ohne Schlaf, in einem fahrenden Auto, mehrsprachige Webserien produzieren, gleichzeitig an Fernsehsender was schicken, was weiß ich, an Radiosender was schicken und vielleicht noch not voll was einkaufen gehen, als Team, als Crew quasi auch. Das heißt, das ist schon eine extrem gute Schule. Und da kommt man dann das hin und wieder für ein echtes Event was machen, kommt man da hin und wieder fast einfach vor, weil da habe ich dann 14 Teams, das ist das Größte, was ich so gehabt habe bis jetzt, 14 Medienteams bei einer Veranstaltung. Ich will jetzt nicht sagen, viel einfacher vor, aber es ist machbar.
Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, wenn du jetzt Teil des Team Strassers bist, dann ist, wir haben das öfter schon erwähnt, aber dann ist das Medienauto ein abgespecktes Pacecar und jederzeit einsatzbereit. Das heißt, ihr seid auch nie weit weg und könntet, falls das Pacecar einen Platten hat, haben wir schon erlebt, innerhalb von wenigen Minuten die Aufgabe des Pacecars übernehmen.
Und eine Zusatzaufgabe, die ihr auch noch habt, und jetzt muss ich dir die Frage stellen, eigentlich wollte ich das gar nicht wissen, wer weiß, was die Zukunft noch bringt, da braucht man den Effekt vielleicht wieder, aber wie oft hast du schon mit der ausgeschalteten Kamera nur vorgespielt, dass du mich gerade filmst, weil es für meine Motivation gut ist, wenn die Kamera nebenher fährt, und wie oft hast du dann tatsächlich gefilmt, also du musst jetzt auch nicht die Wahrheit sagen.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclite eine Hydration West gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclite Hydration West hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclite natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration West findet ihr unter cyclite.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Nein, ich muss minimal umformulieren, nämlich ich würde nämlich nie die ausgeschaltete Kamera wohin stellen. Ich würde immer filmen. Genau, ich bin bekannt dafür, dass ich gern Filmmaterial sammle. Je mehr, desto besser. Genau, der Vollständigkeit halber eigentlich. Das heißt, ich würde immer filmen, aber ich weiß schon auf das Bild werde ich nicht brauchen. Und ich weiß natürlich, dass es demotiviert und du dementsprechend ein bisschen einen Antrieb hast, wenn du siehst, dass die Kamera wo steht. Deswegen, also ich habe sie immer eingeschaltet, brauchst jetzt keine Sorge haben. Genau, also vielleicht erwischt man da auch ein gutes Bild.
Oder einen blöden Spruch, irgendein witziges Outtake. Irgendwas könnte theoretisch passieren.
Ah ja, also da, wir könnten einen sehr, 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 sehr langen Film einmal machen mit Outtakes und mit Sprüchen, die keiner hören darf.
Aber da ganz kurz nochmal allen Hörerinnen das RAM-Reglement in Erinnerung rufen. Man darf pro Tag 4x15 Minuten neben dem Radfahrer herfahren, sogenannte Medienzeit. Und wann braucht der Straps besonders viel Medienzeit? Kurz vorm Schlafen und kurz vorm Aufstehen. Und da ist es einfach finster. Und wie viele Aufnahmen, wenn man Cinematic Webisoden machen will, wie viele Aufnahmen braucht man aus einem Auto neben einem fahrenden Radfahrer im Stockfinster? Die sind komplett austauschbar, da sieht man nicht, wo man ist und was man gerade tut.
Genau, wir haben aber schon ein paar Schmankerl dabei, muss ich sagen. Im Material der letzten Jahre, also Nachtaufnahmen haben wir ein paar, da haben wir uns dann schon gespürt. Ist natürlich gut, wenn im Medienauto Menschen, alles Medienmenschen sitzen, also wenn Alex Carelli herin sitzt und wir uns dann gespürt haben. Und der eine macht dann den Lichtmeister und der andere filmt oder fotografiert. Also da haben wir schon Aufnahmen, was du glaubst, das muss in einem Studio gefilmt worden sein, weil es so schön ist. Also wir toben uns dann schon aus und das ist natürlich auch wieder Motivation für den Christoph.
Und für euch.
Vor allem für uns.
Ja, wir haben das schon ein paar Mal erwähnt. Die Mediencrew sind immer die, die man am seltensten im Wohnmobil sieht. Die schlafen quasi nie. Das ist zumindest der Eindruck der Pesca-Crew.
Also ich muss ehrlich sagen, mir kommt vor, wir schlafen gar nicht so schlecht, gar nicht so wenig. Und wenn ich an den RV denke, denke ich, was cool ist an der Medienarbeit, ist eigentlich, dass wir immer in alle Autos sind. Weißt du, ich bin eine Zeit im Medienauto, dann schlafen wir mal im RV oder filmen natürlich im RV. Und immer, wenn wir lustig sind, sagen wir, hey, darf ich ein bisschen im Basecar mitfahren, weil ich bis heute nicht weiß, ob sie wirklich wer gefreut. Aber sie tun zumindest immer so. Es ist höchst unbequem, auf der Kühlbox zu sitzen und ungefähr 25 Mal in der Stunde aufzustehen, weil irgendwer unter deinem Arsch quasi eine Cola auserziehen muss oder irgendwas. Aber das ist eigentlich das Coole, ja, an der Medienarbeit, dass wir immer in den drei Fahrzeugen herumspringen.
Aber kommen wir jetzt vielleicht zum 377-Film, der jetzt ja gerade ganz aktuell ist und eigentlich auch der Grund, warum wir heute gesagt haben, wir machen die Episode. Ich habe ein paar Szenen ausgesucht, oder wie wir uns auch vorher drüber unterhalten, was irgendwie so schöne Momente sind, die wir heute einspielen können. Und der Film geht los, bei Sekunde 0 kommt ein Interview vom jungen Strasser. Und wenn ich mir das selber anschaue, wie kommt vor, ich schaue aus, als wäre ich in der Volksschule oder wäre ich 16. Und es war vor meinem ersten RAM und
Da sind wir in Graz am Schlossberg gesessen. Du hast mich gefragt, ich soll kurz erklären, was das Race Across America ist, was ich mir davon erwarte und wie wir es angehen werden. Und dann habe ich da was gesagt. Und wenn ich das heute, 12 Jahre später, selbst sehe, denke ich mir, was habe ich damals für unglaubliche Einstellung gehabt. Das war ein bisschen, ich will nicht sagen, zu viel Optimismus, aber ein bisschen Demut hat vielleicht schon gefehlt. Und ich finde, es hat einen viel witzigen Einstieg in den Film und das würde ich gerne abspielen.
Das Race Across America bedeutet für mich ein Ziel und ein Lebenstraum, den ich schon seit vielen, vielen Jahren in mir habe und den ich jetzt verwirklichen werde. Dann bedeutet es für mich das längste Radrennen der Welt. Ob es das härteste Radrennen ist, sei dahingestellt. Also ich glaube, das liegt daran, wie man damit umgeht oder wie man sich vorbereitet. Es wird natürlich immer gern in den Medien so dargestellt als das härteste und brutalste Rennen überhaupt. Ich glaube, man kann es auch absolvieren, ohne dass es wirklich brutal hart wird.
Tatsächlich schlecht gealtert.
Ja, also, wenn ich gleich was sagen darf dazu, war schon natürlich sehr bewusst ausgesucht, weil ich finde den Abschluss von dem, das ist für mich die Quintessenz vom Team Strasser oder von dem, wie du das heute angehst. Man muss sie da nicht umbringen und der Schlüssel zum Erfolg liegt in dem, wie man es angeht. Und Team Strasser zeigt halt immer wieder vor, wie man es angehen. Also mit Spaß und mit einer sehr positiven Einstellung, sage ich mal.
Aber mir ist trotzdem, wenn ich mir das jetzt selber anhöre, ich weiß noch, ich habe mich drüber geärgert, dass es immer als das absolut härteste, was man überhaupt machen kann, dargestellt wird und also dieser Mythos so zelebriert wird von den Amerikanern oder von den Medien dort. Und da ist alles Tour de France belächelt worden. Es ist so lächerlich, man fährt so eine Distanz, die wesentlich kürzer ist und braucht 3 Wochen dafür. Das ist ja quasi ein Kinderrennen und das einzig richtig harte ist das Ram. Und das hat mir früher einfach schon überhaupt nicht gefallen. Und ja, dadurch ich halt Glockenmann gewonnen habe, beim Race Around Slovenia Zweiter war und wirklich schon viel gute Ergebnisse gehabt habe, war ich mir da sehr sicher, dass ich da jetzt gut umgekommen wäre durch den nordamerikanischen Kontinent, was sich dann herausgestellt hat. Es ist doch sehr, sehr hart. Aber ja, diese Unbekümmertheit kann man jetzt positiv sehen oder ein bisschen naiv sehen. Darf sich jeder selbst den Teil denken.
Was man in dem Interview schon merkt, und das habe ich auch schon am anderen Ende der Kamera erlebt, das heißt, wenn du mich filmst, das ist eine unglaubliche Stärke von dir, genau solche Sachen aus jemandem rauszukitzeln beim Interview, weil das ist nicht einfach, wenn eine Kamera, eine Lichtquelle, vielleicht sogar ein Spiegel auf einen gerichtet wird, erstens einen grauen Gedanken zu verfassen und dann noch einen grauen Satz rauszubringen. Und das hast du in deinen Interviews eigentlich mit jedem geschafft, wirklich gute Sachen aus jemandem rauszuholen.
Ja, danke. Ja, da spielt sicher sehr viel mit ein, dass wir uns halt alle kennen und immer besser kennengelernt haben. Und irgendwann lernt man das dann an freundschaftlichen Umgang. Also jetzt da müsste ich niemanden mehr gut kennen, wenn ich jetzt zu einer Sportveranstaltung hinkomme, weil mir vorkommt, ich connect sehr gut, sehr schnell und habe schnell Spaß mit Menschen und kann deswegen gut Interviews führen. Aber da im Prinzip jetzt bei uns konkret beim Ram ist es sicher das, dass wir da gemeinsam Abenteuer bestreiten und das über Jahre. Und jeder kennt jeden und auch wenn man manchmal nur einmal im Jahr zusammenkommt, ist das halt unsere gemeinsame Sache.
Das war jetzt ein Interview, das 12 Jahre alt ist und du hast, glaube ich, ein paar Sachen rausgesucht, oder wie viel Filmmaterial, wie viele Stunden Aufnahmen du in all den Jahren gesammelt hast, die du dann in, weiß nicht wie viel Gängen, Schnitt und Grobschnitt und Feinschnitt und wieder aussortieren, reduziert hast auf die 2 Stunden, die der Film jetzt dann insgesamt dauert.
Also ich habe jetzt nicht mehr genau die Stunden, wie viel ich überall gehabt habe, aber was Interessante war eigentlich eher, man kann nur sagen, Ram 2019, das Letzte, das Wichtigste, sagen wir jetzt einmal als Abschluss, da haben wir 30 Stunden Rohmaterial gehabt und da zählen wir jetzt aber nicht dazu, dass wir Dashcams mitlaufen haben, die das ganze Ram gefilmt haben am Anfang bis Ende, sonst wäre es natürlich noch ein bisschen mehr, aber im Prinzip haben wir jedes RAM einmal durchgeschnitten zu einem schönen, langen Rohschnitt, wo man sagen kann, das könnte man schon als Film nehmen. Und da ist jeder Film eigentlich, also jedes Jahr ist zwischen 60 und das längste war, lustigerweise 2014, das ist 4,5 Stunden der Rohschnitt. Und also im Rohschnitt ist jetzt nur noch das drin, was du sagst, das ist eigentlich cool, die Aufnahmen kannst brauchen und du könntest jetzt mit einem Sprecher und so jetzt was draus machen. Das heißt, wir könnten in Wirklichkeit eine richtige Serie machen mit 69 Minuten, wenn man will. Genau, so viel ist rausgekommen. Und die Arbeitsstunden waren eher das Interessante, weil das hat wirklich ganz knapp, da ist wirklich, im Zähler steht 999 Arbeitsstunden was. Quasi vom Sichten bis der Film halt online war.
Schwer zu vorstellen. Aber hast du eine Stunde Pause gemacht oder warum nicht 1000? 1000 ist ja so eine ja, geflügelte, eine wichtige Zahl.
Ich persönlich glaube, ich habe einfach zum Zählen aufgehört, dann, weil ich ihn einmal kennen habe.
Hast nur 3 Ziffern gehabt am Zähler?
Ja, genau, das war noch so eine alte Casio-Uhr, weißt du, mit einer kurzen Anzeige.
Nimmst jetzt einfach die Stunde Podcast mit rein, dann haben wir einen schönen runden Abschluss.
Ich muss gestehen, ich habe aufgehört zum Zählen bei unserem Livestream, bei unserer Livestream-Premiere, der ja im Mai schon war, wo der Film nur einmal herzeigt worden ist und nach dem Film hat es ja schon Änderungen gegeben, das schon wieder ungefähr 10, 15 Stunden waren und so weiter. Also bis der jetzt online gestanden ist, haben schon ein paar Menschen noch ein paar Mal angreifen müssen an allen Ecken und Kanten, aber jetzt irgendwann hören wir Zählen auf. Das bringt ja keinen was.
Im Endeffekt hast du dann aber von jedem Race Across America Jahr das sehr stark nochmal gekürzt auf plus minus 10 Minuten um den Dreh und hast quasi von jedem RAM-Jahr einen kurzen Teil mit den wichtigsten Momenten und der kompakten Geschichte, was in dem Jahr passiert ist, von einer Erzählstimme und mit einem inneren Monolog, als mit 2 verschiedenen Erzählern eben gestaltet und zwischendrin immer wieder Tag 1, Tag 2, Tag 3 vom RAM 19 und so eigentlich so der rote Faden durch.
Das war jetzt eigentlich das Konzept vom Schnitt, einfach 2 parallele Erzählstränge, dass das RAM 2019 erlebt man einfach vom Tag 1 bis zum Zieleinlauf, wird das alles gut gehen und gleichzeitig ist das immer wieder unterteilt worden mit jedem einzelnen RAM in einer Zusammenfassung, kann man sagen. Weil es war schon gedacht als Biografie eigentlich, das heißt, es hat schon alles vorkommen sollen, was passiert ist, sagen wir mal so.
Was in so einer Erzählung natürlich nicht fehlen darf, ist das Duell mit dem Reto Schoch. Und da haben wir gleich den nächsten Einspieler dazu.
Da war der Straps nicht er selber. Auch nicht beim Treten, sondern kaum ist der wieder vorbeigefahren, kaum hat ihm der wieder überholt, ist der Tritt unrund gefahren. Das war einfach, du hast gemerkt, jetzt arbeitet was so dermaßen im Kopf, dass er die PS nicht mehr auf den Asphalt bringt.
Er wirkt so stark, so fit, so mächtig, als wäre er gerade gestartet, als hätte er nicht kämpfen müssen. Wir tauschen die Plätze. Einmal führt er, einmal führe ich. Wir kämpfen. Ich muss ihn aus meinem Kopf bekommen. Mein Team ist bei mir.
Das ist jetzt ehrlich gesagt, dass er jetzt vorhin so lang fahren, wie er so also in Schoch, in einer Schachtel packen, zusammenknüllen und weghauen einmal für 24 Stunden.
Sie sind gut!
Wenn Sie morgen 550 Kilometer fahren und 1000 Kilometer, dann fangen wir mit irgendwelchen taktischen Spielchen an.
Du hast bestanden drauf, dass wir die Szene nehmen, weil du hast gesagt, das ist eines deiner Lieblingsmomente im ganzen Film.
Ich könnte jedes Mal in Tränen lachen, wenn ich es höre. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob's jetzt jeder immer gleich versteht. Genau, ob es nicht zu umgangssprachlich ist, aber du kannst den Schoch in einer Schachtel packen. Und weiter geht's. Aber der ganze Abschnitt ist jetzt eigentlich ganz schön, weil man einen schönen Ausschnitt eigentlich sieht, wie der Film gestaltet ist. Schönes Interview vom Teamchef Kogi, dann in Stefan Magenfeld, der uns auch von Anfang an begleitet hat, die Stimme, deine innere Stimme, was wir immer so gehabt haben. Genau. Und der Rainer als Teamchef damals, der einfach der Fels in der Brandung ist und der dann genau mit sowas, alle sind voll fertig und dann mit so einem Spruch Energie gibt. Ich meine, dann der Fuchs. Ich könnte in die Knie gehen. Ne? Sie sind gut. Also er ist ein Schauspieler sondergleichen. denn der eigentlich auch bei Can-Ram fehlen hätte sollen.
Ich finde es so schön, dass man da halt wirklich sieht, einerseits, es ist wahnsinnig dramatisch, das war so zwei Tage vor dem Zürenlauf, Kampf um Platz 1 ist halt extrem knapp und spannend und dramatisch und wir sind alle irgendwie nervlich, also ich zumindest und ich glaube die meisten im Team waren nervlich völlig angrieben, weil es so spannend war und der Rainer gibt ihm die Parole aus, das ist jetzt auch die Übersetzung quasi, ich soll mental den Reto Schoch vergessen, also ihn in eine Schachtel wegbocken und aus meinem Kopf verbannen. Und im nächsten Moment hört man einfach, wie lustig es war, weil da kommt sofort ein blöder Schmäh und alle lachen. Und das gibt eigentlich wirklich einiges von unserer Stimmung halt wieder.
Also wirklich einer der Schlüsselmomente in dem ganzen Duell, in dem jahrelangen Duell zwischen dir und dem Reto Schoch. Und was da genau passiert ist, auf der einen Seite dir und im bei der Revanche dann im Reto. Das hat der Rainer wirklich wunderbar zusammengefasst in dem Interview-Ausschnitt, den wir uns jetzt anhören.
Die Maxime bei so einem Radrennen kann sein, wenn du das gewinnen möchtest, du musst schauen, dass du so schnell wie möglich den anderen den Glauben nimmst, dass sie dich nur einholen können. Also du musst so auftreten, dass sie dir denkt, boah, den schlage ich sowieso nicht. Also jetzt nicht körperlich, sondern halt mit der Leistung. Und wenn du jetzt einmal oft ist es so, wenn eine Zeitstation zwischen dir und dem anderen ist, kannst du das gut steuern, aber sobald der Glaube weg ist, beim anderen holt er dir nicht mehr ein, außer du hast ein ganz grobes Problem. Und aber den Glauben aufrechtzuerhalten, dass du es aufholen kannst, ist durchaus möglich, haben wir geschafft bis ganz zum Schluss, wir haben wirklich bis aufs letzte Hemd gekämpft, aber dann irgendwann ist es nicht mehr gegangen. War Zeitstation 47 von ein bisschen über 50.
Ich glaube, das beschreibt es wirklich ganz gut, wie ich das erlebt habe, weil ich irgendwann den Glauben nicht mehr gehabt habe, den Reto Schoch einholen zu können, weil er dann einfach in die letzten Abschnitte in den Bergen einfach nochmal, ich habe alles gegeben und er hat trotzdem ein paar Minuten pro Zeitstation auf mich noch weiter den Vorsprung vergrößert. Und ich glaube, in vielen anderen Jahren war es so, dass durch das, wie ich gestartet bin und wie es bei mir oder bei uns die ersten Stunden oder ein, zwei Tage gelaufen ist, dass die anderen schon den Glauben verloren haben. Wenn der Strasser nach einem Tag 5 Stunden Vorsprung hat, hat jeder geglaubt, da geht nichts mehr. Und ja, ist jetzt für jemanden, der finishen will in der Karenzzeit, das Rennen bestreiten, irrelevant. Aber ich glaube, das Psychospielchen, wenn es um Platz 1 geht, bringt der Rainer da wirklich gut auf den Punkt.
Was dort sicher super zermürbend war, war ja auch das, dass er da noch kein Live-Tracking gegeben hat. Und dadurch hast du nie genau gewusst, wo ist der andere. Erst wenn der bei einer Timestation durchgekommen ist und das auf der Webseite aufgeschienen ist, hast sagen können, okay, der ist schätzumativ so weit vorn oder hinten. Das heißt, das ist ein extremer Psychodruck.
Man hat erst die Zwischenzeit gehabt in ein paar Stunden, ja. Und bis dorthin war quasi das ein Fort ins Blaue und mittlerweile weiß man halt in Echtzeit, wie viel Meter oder Millimeter man langsam verliert oder gewinnt. Das macht's wesentlich transparenter jetzt, ja. Das Duell ist ja dann ja, sehr, sehr knapp ausgegangen. Ich habe nicht den ersten Platz gemacht, sondern der Reto. Aber im Jahr drauf war alles im Prinzip fokussiert auf unter 8 Tagen. Reto Schoch hat es ausgegeben. Und für uns war es auch ein Thema und unser Ziel war es eben auch. Und dann haben wir jetzt noch einen Ausschnitt aus dem Film. Kurz die Momente vor dem Start, wo man jetzt die Erzählstimme erhört.
Jetzt wollte ich gerade sagen, Spoiler-Alarm, ne? Der erzählt schon alles, wie es ausgeht. Manche haben vielleicht den Film noch nicht gesehen oder kennen es nicht.
Ein ganzes Jahr musste vergehen, ehe sich die zwei Konkurrenten wieder treffen. Um einen Gegner wie Reto Schoch zu schlagen, wäre eine Zeit von unter 8 Tagen nötig. Dies wäre historisch.
Ja, die magische Grenze von 8 Tagen, die gibt es eigentlich, seit es das Rennen fast gibt. Seit über 30 Jahren. Bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Versucht haben schon viele. Ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Aber es ist jetzt nicht mein Hauptziel. Weil ich kann es nicht beeinflussen. Es hängt sehr stark vom Wetter ab. Und wenn das Wetter das nicht zulässt, dann ist es auch nicht drinnen. Und deswegen, wenn es ausgeht, ist schön. Ich weiß, dass es möglich ist. Aber ich bin lieber als Erster im Ziel mit einer schlechteren Zeit, als ich bin unter 8 Tagen und nur Dritter zum Beispiel.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Ziel gemacht hast mit deinen Trinkflaschen.
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schade drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sich auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert. Werbung Ende.
Da fällt mir was ein dazu, nämlich das Jahr war für uns nämlich auch mega, weil wir haben auch gesagt, das Jahr erstens die Revanche, ich meine, die hat überall mit eingespielt, jeder war voll motiviert und ich glaube, wir haben die aufwendigste Webisodenserie aller Zeiten gemacht, bis heute. Bis heute haben wir nicht mehr so was Aufwendiges gemacht wie in dem Jahr 2013. Da haben wir nämlich wirklich im Auto sogar getextet, Text nach Deutschland geschickt. In Deutschland hat einer die Texte gesprochen, zurückgeschickt, der Stefan wieder, der Magenfeld. Und so haben wir eigentlich wirklich mit Mini-Dokus in voll hoher Qualität eine richtig geile Serie gemacht, finde ich. Also da war so ein Flow, da haben wir gesagt, passt, der Straps muss gewinnen und wir wollen da filmisch auch was abliefern, wo jeder sagt, bist du deppert, wie cool ist denn das?
Ich glaube, das darf man sagen, das waren auch die allerbesten bis heute. Also es waren in allen Jahren super YouTube-Clips und Webisoden, aber 2013 waren echt einzigartig und das habe ich auch schon von vielen anderen Kollegen gehört, die sagen, sie schauen sich das immer wieder an, weil 2013 waren einfach wirklich außergewöhnlich, die darf man schon loben, auch wenn du es selbst vielleicht nicht gern machst, aber die waren wirklich, wirklich genial und auch die ganze Dramatik vom Rennen und wie es dann ausgegangen ist, es war wirklich, 2013 war schon sehr speziell.
Du hast vorher gesagt Spoiler-Alarm, aber ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn man Rennergebnisse von 2013 und 2014 jetzt da im Podcast unter Anführungszeichen vorwegnimmt und einen kleinen Ausschnitt, auf den der Straps jetzt da im Offener bestanden hat, den hören wir uns jetzt noch schnell an.
Weil er einfach sehr, sehr gut jetzt im Podcast sagt, wie der Film aufgebaut ist, wieder mit verschiedenen Sprechern und wie der erste Tag im Rennen gelaufen ist.
Reto hat mich schon überholt. Ich bin unsicher, zweifle. Ist er so stark? Bin ich so schwach?
Ich habe ihn bis dorthin noch nie so fokussiert gesehen. Ich habe ihn bis dorthin noch nie so diszipliniert gesehen. Und ich habe ihn bis dorthin noch nie so hart arbeiten gesehen. Um dann genau das, was sie einfach nach dem Ram 2012 aufgestaut hat, diese ganze Wut und diese Frustration, dann auch so zu entladen, wie es gehört, nämlich auf der Strecke.
Er hat voriges Jahr das Rennen mit einer super Leistung, in einer sehr guten Zeit gewonnen. Allerdings war ein bisschen ein bitterer Beigeschmack dabei, weil er mein Team und mich halt einfach sehr negativ dargestellt hat. Wir sind als unfaires, unsportliches Team dargestellt worden. Wir sind zu Unrecht beschuldigt worden und das war absolut nicht in Ordnung. Und ich hoffe, dass wir das heuer auf einer fairen sportlichen Basis lösen können. Und ich hoffe, dass es zu einer Revanche kommt. Und ich möchte halt alles dafür geben, dass ich heuer vor ihm im Ziel bin.
Ich bin wieder ruhig. Langsam fahre ich mein Tempo. Reto, ich sehe dich. Ich bin hinter dir. Plötzlich fühle ich mich wieder top. Mein Zeitfahrrad fliegt durch die Wüste. Reto, ich komme. Time Station 7. Ich liege vorne. Es geht mir gut.
Was mir jetzt sehr gefällt an dem Einspieler ist weniger das Inhaltliche, wie die Musik fährt gerade voll rein. Und muss man auch dazu sagen, Musik war immer handgemacht bei allen Filmen. Und da hat der Markus Ilko hat sich da echt ein paar Wochen reingehängt und die Musik komponiert und hat er schön gemacht, finde ich.
Ich hoffe, wir haben euch jetzt neugierig gemacht auf alle drei Filme vom Jürgen. Across, It's All About und 377, die man auf Vimeo streamen kann. Schaut euch alle Filme an. Schaut euch, wenn euch die Sitzfleisch-Episoden nicht reichen, am Ergometer alle 14 Staffeln der Webisodes an. Lasst euch motivieren zum Radfahren und meldet euch beim Rammer.
Wir verlinken natürlich alle Filme in der Episodenbeschreibung und auf der Webseite vom Jürgen auf groogs.com und auf unseren Social Media Accounts und am YouTube-Kanal findet man es auch so. Jürgen, das letzte Wort bitte gehört dir. Was wir noch wissen wollten, ob du für die Zukunft schon Pläne hast, irgendwie eine großen Filmprojekte oder selbst wieder mal rund um Irland zu treten, weil du hast ja gesagt, du hast irgendwie noch eine Rechnung offen, oder?
Meine Irland-Rechnung wäre nur, dass ich einmal dort official bin, damit ich dort jede Position einmal gehabt habe, vom Kameramann über Crew selbst Teilnehmer, dann fehlt nur noch der Official. Das wäre sicher mal lustig. Filmpläne habe ich jetzt in dem Sinn noch keine großen. Da muss irgendwas kommen, was mich inspiriert, sage ich mal. Also es ist selbst so, ich habe es ja mal gesagt, wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich beim Ram mitfahren möchte oder wir beim Ram mitfahren, bin ich eigentlich auch immer zaghaft. Selbst da muss jetzt irgendwas Besonderes sein. Also das ist jetzt keine klassische Auftragsarbeit, wo man sagt, passt, da, wir lassen uns da buchen und fahren mit. Vor allem, weil meistens da ja auch nicht die Budgets da sind, weil das ist ja richtig viel Aufwand. Aber von dem her müsste da mal irgendwas Großes passieren. Also wenn Spillauer Faschingstrasse einmal ein Team machen zum Beispiel oder so, würde ich mitfahren. Genau, oder es reicht ja schon. Ein Faschingstrasser-Team, ein Zwarer-Team wäre einmal cool. Da würde ich mich hinreisen lassen. Da wäre der Hausi auch wieder dabei, sage ich einmal, trotz Flugangst. Genau. Aber sonst, da war ich nicht im Langstrecken-Rennradsport, da war nichts.
Auch wenn es jetzt nicht so gelungen hat, aber ich bin davon überzeugt, dass wir zwar uns wieder mal in einem Pacecar am Schoß sitzen werden, wenn du wieder mal auf der Kühlbox mir den Weg zu meinen Kohlen versperrst. Danke vielmals fürs Kommen, Jürgen. Danke für deine Einblicke. Danke für deine großartige Arbeit.
Auch von mir danke für jahrelange Zusammenarbeit und für das, dass du heute die Zeit genommen hast, bei uns zu sein.
Ja, bitte gern und danke für die Einladung.
Ich würde sagen, heute machen wir einen besonderen Abschluss. Wir spielen nicht unsere Sitzfleischmusik, sondern
sondern die letzte philosophische Szene aus unserem Film.
Es fing alles ganz klein an. Das erste 24-Stunden-Rennen, gefolgt vom nächsten und dem nächsten und dem nächsten. Schritt um Schritt, Tritt um Tritt. Langsam, aber sicher rückte auch der einstige Traum, die Teilnahme am Ram, immer näher. Ganz egal, ob ein Ultracycling-Rennen in der steirischen Provinz oder das Ram. Das Grundprinzip bleibt immer das gleiche. Eine Startlinie, eine Ziellinie, viele Kilometer dazwischen und die Zeit als Gegner. Die Kilometer und die Zeit zwischen Start und Ziel stellen eine Analogie zum Leben dar. Chancen und Risiken. Höhen und Tiefen, Freud und Leid, Realität und Illusion, Sieg und Niederlage. Und das Wichtigste immer wieder, weitermachen, treten, nicht aufhören, treten, ein Ziel haben, treten, fokussiert bleiben, treten. Und all das nicht allein, sondern in einem Team aus Freunden. Prioritäten verschieben sich, während Erfolge und Siege grandiose Belohnungen sind, sind Misserfolge die besseren Lehrmeister. Eines wurde mir in den letzten Jahren bewusst. Egal ob in den Sekunden der Niederlage oder in den Stunden des Triumphs, jeder gewöhnliche Mensch kann Außergewöhnliches erreichen. Nur nicht aufgeben. Setz dir große Ziele. Finde dein Warum. Geh mit kleinen Schritten darauf zu und nimm deine besten Freunde mit auf den Weg. Und am besten sei du selbst. Was soll schon schief gehen? Hör nicht auf. Trete, kämpfe. Ist der Weg wirklich wichtiger als das Ziel? Die Antwort weiß ich bis heute nicht. Es ist auch egal, solange du mit den besten Gefährten unterwegs bist. Annapolis. Wir kommen dir entgegen.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.